Vielen Dank, Alex. Ich freue mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen und die Aussendung von der Eva mitzugestalten. Wir kennen uns ja jetzt schon 15 Tage von unserem Vorbereitungsseminar. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass du heute nochmal Musik gemacht hast, wie auch auf unseren Seminaren. Das ist immer sehr cool. Und genau, ich möchte am Anfang ganz kurz sagen, wer eigentlich Coworkers ist. Damit ihr nicht die ganze Zeit während der Predigt hier sitzt und überlegt, wo arbeitet der eigentlich und warum heißt das ganze Ding eigentlich Coworkers. Also ich heiße Lukas und ich bin Personalmanager bei Coworkers. Das heißt, ich begleite aktuell 12 Jungs während ihrem Auslandseinsatz so ein bisschen als Mentor und Ansprechpartner aus Deutschland und organisiere diese Auslandseinsätze auch unter anderem und mache auch Vorbereitungsseminare, reise teilweise in die Länder, um unsere Freiwilligen da zu besuchen und bin so quasi die Schnittstelle zwischen Deutschland und Ausland. Und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Und Coworkers, dieser Name, warum eigentlich auf Englisch? Wir hießen mal Hilfe für Brüder international und christliche Fachkräfte international. Und wenn man dann aber in irgendwelchen Ländern im Ausland unterwegs ist und unsere Partner versuchen, das auszusprechen, ist das ein bisschen herausfordernd. Und wir haben gesagt, naja, eigentlich, was dahinter steckt, ist halt dieses, das, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Also dieses, wir sind miteinander unterwegs und Coworkers kommt aus dem Englischen und heißt halt zusammenarbeiten. Und deswegen haben wir uns auch diesen Vers aus 1. Korinther 3, Vers 9 rausgesucht, for we are coworkers in God's service. Wir arbeiten also miteinander am Reich Gottes. Daher kommt Coworkers. Und unser Motto ist, bewege mit Gott die Welt, von zu Hause aus oder vor Ort. Also Eva wird bald von vor Ort mitarbeiten und ihr könnt es von zu Hause aus tun. Und wie das aussehen kann, erzähle ich euch nach der Predigt. Aber dieser Vers, 1. Korinther 3, Vers 9, hat mich zum Predigttext von heute gebracht. Wir sind nämlich in der Predigt heute in 1. Korinther 3 und schauen uns die Verse 1 bis 9 an. Genau, ich stelle mich mal so hin, damit ich weiß, wann ich weiterklicken muss. 1. Korinther 3, 1 bis 9. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen. Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten, in dem wir Coworkers sind. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Und Paulus schreibt diesen ersten Korintherbrief an die Korinther, nachdem er selbst 1,5 Jahre dort gelebt hat, die Gemeinde mit gegründet hat, Teil der Gemeinde war. Er war 1,5 Jahre dort und hat es gemacht und dann 3 Jahre später schreibt er diesen ersten Korintherbrief. Das heißt, er kannte die Leute da sehr gut. Er war 1,5 Jahre mit ihnen unterwegs, weiß, an wen er das Ganze schreibt. Und jetzt schreibt er aber nicht an die Korinther, weil alles irgendwie happy-clappy und super toll war und er schreibt jetzt eine Lobeshymne, sondern unter Theologen sagt man manchmal, wenn wir denken, uns geht es richtig schlecht, dann sollten wir uns die Korintherbriefe durchlesen, dann wissen wir, es doch gar nicht so schlimm bei uns in der Gemeinde. Weil der Paulus schreibt auch hier an die Gemeinde, weil er von Streit und Spannungen gehört hat. Und er schreibt jetzt den Korinthern und hält ihnen sozusagen den Spiegel vor und ruft sie zurück zu Gottes Wahrheit. Deswegen, wenn ihr den ganzen Brief mal lest, kommen noch einige Sachen, wo man sich denkt, ach du Schreck, das ist da los gewesen. Aber Paulus sagt, hey, ihr habt aber die Möglichkeit, kommt wieder zurück zu Gott. Ich halte euch mal hier das Evangelium hin. Es gibt immer wieder eine Chance, zurückzukommen. Und direkt vor unserem Predigtabschnitt differenziert Paulus zwischen zwei Arten von Menschen. Einmal sagt er, es gibt den geistlichen Mensch und auf der anderen Seite gibt es den natürlichen Mensch. Und der geistliche Mensch, der besitzt den Heiligen Geist und der lebt in dieser Ewigkeitsperspektive. Der schaut nicht nur, wie ist das Leben hier auf der Erde und richtet sich darauf aus, sondern der fragt immer wieder, was möchte Jesus eigentlich für mein Leben haben? Wie soll ich leben? Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Und der natürliche Mensch auf der anderen Seite, der richtet sein Leben eben voll und ganz auf die Erde aus. Der schaut nur auf das Hier und Jetzt. Er lebt im Moment und er möchte nur, dass seine Bedürfnisse befriedigt werden. Und so haben wir den geistlichen Mensch hier und den natürlichen Menschen da. Ich bin ja gestern über die Autobahn zu euch gefahren und am Rand, manchmal hat man noch so ein paar vertrocknete Sonnenblumenfelder gesehen. Und es hat mich daran erinnert, als ich damals immer zu meiner Verwandtschaft nach Österreich gefahren bin, ungefähr so in dieser Zeit. Da habe ich nämlich immer aus dem Fenster geschaut und habe diese Sonnenblumenfelder beobachtet und bestaunt, weil ich das einfach so spannend fand. Mich hat das fasziniert, es sah irgendwie immer so sommerlich aus und so imposant. Und einen Fakt über Sonnenblumen habe ich aber erst viel, viel später gelernt. Und zwar, dass sich junge Sonnenblumen den ganzen Tag über von Osten nach Westen drehen, weil sie mit der Sonne mitgehen. Und dann abends und über Nacht gehen sie wieder von Westen in den Osten, damit sie am nächsten Morgen bereit sind, um die Sonne zu begrüßen. Und das hilft ihnen eben, dieses Wachstum zu erleben und dieses Sonnenlicht optimal für ihr Wachstum zu nutzen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es jetzt in der Predigt nicht um Sonnenblumen geht, da wäre ich der falsche Ansprechpartner. Aber wir wollen uns heute auch in dem Text, den wir gerade gelesen haben, mit dem Thema Wachstum beschäftigen und gucken deswegen nochmal in die ersten Verse rein. Vers 1. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Ich habe schon gesagt, Paulus kannte die Korinther sehr gut. Er wusste ganz genau, wem er da schreibt, weil er eben diese anderthalb Jahre mit ihnen gelebt hat. Er hat sie gelehrt, er hat das Leben mit ihnen geteilt, sie haben zusammen gegessen. Er kannte sie nicht nur von sonntags in der Synagoge oder wo sie sich getroffen haben, sondern auch in ihrem Alltag. Und jetzt, 3 Jahre später, ist er so enttäuscht und schreibt ihnen diesen Brief. Er kann eben nicht mit ihnen reden, wie er es mit geistlich reifen Menschen tun kann, weil in den 3 Jahren sind sie nicht gewachsen. Er sagt, hey, ihr seid nicht gewachsen, ihr seid immer noch, oder ihr verhaltet euch wie diese natürlichen Menschen, ihr seid geistlich gesehen immer noch wie Babys, so wie der Nathanael heißt er, ne? Genau, ihr seid eben nicht gewachsen, ihr seid geistlich gesehen immer noch Babys. Und es herrscht Stillstand in diesem Wachstumsprozess. Und das Wachstum an sich sehen wir ja in der Regel nicht, aber wir sehen, wie es sich auswirkt. Und ich habe euch auch ein Baby mitgebracht, und zwar habe ich 7 Neffen und Nichten. Und ich wohne allerdings 4 Stunden von ihnen entfernt. Und heute habe ich euch den Phileas mitgebracht, den ich so ungefähr alle 3 Monate mal wieder sehe, wenn ich halt in die Heimat fahre. Und jedes Mal, wenn ich in die Heimat fahre, sehe ich, dass er gewachsen ist. Und es ist gut so, weil Wachstum ist natürlich. Und ihr seht jetzt hier links einmal den Phileas mit einem Alter von 2 Tagen und dann von 5 Monaten. Und meine Schwester schickt immer regelmäßige Updates in unsere WhatsApp-Gruppe, wo dann steht, wo Phileas so ein Schild hält, ich bin schon 3 Monate alt. Vielleicht kennt ihr das aus den WhatsApp-Statusen. Und ich freue mich immer darüber und gleichzeitig, wenn ich dann nach Hause komme, sieht er irgendwie doch wieder anders aus. Und das ist gut so. Gott sei Dank ist er gewachsen. Stellt euch mal vor, Phileas würde nach 5 Monaten noch so aussehen wie nach 2 Tagen. Das ist natürlich, dieser Stillstand, der in Korinth war, ist eben nicht natürlich. Weil so ist es mit unserem Glaubensleben. Glaube muss wachsen. Und beim Wachstum im Glauben geht es eben nicht darum, sich immer mehr Wissen anzueignen und irgendwie im Kopf zu wachsen, sondern dass Jesus in unserem Handeln auch immer mehr Raum einnimmt, dass wir ihm im Handeln immer ähnlicher werden und dass wir auch dem Heiligen Geist immer mehr Raum geben, so wie wir das bei den natürlichen Menschen gesehen haben. Und deswegen wäre es natürlich gewesen, wenn in dieser Zwischenzeit, in diesen 3 Jahren, die Korinther gewachsen wären, aber das sind sie nicht. Wir lesen weiter im 2. Vers. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntest. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen. Also Paulus geht nochmal weiter und sagt, hey, ihr braucht immer noch Milch. Ja, also die Nahrung, die auch der Nathanael jetzt eine Weile braucht, weil ihr eben noch keine feste Speise vertragen könnt. Der kann noch nicht heute beim Buffet mitessen und sich den Bauch vollschlagen. Und Ähnliches lesen wir auch in Hebräer 5, Vers 12. Da steht was Ähnliches. Da steht nämlich auch, hey, ihr seid immer noch, ich muss euch immer noch diese Milch geben, weil ihr die feste Nahrung noch nicht vertragen könnt, obwohl ihr eigentlich schon das Evangelium verkünden solltet. Und daran sehen wir, dass es nicht nur ein einmaliges Problem der Korinther war, sondern dass es jeder Gemeinde und somit auch uns passieren kann. Auch die Korinther hätten schon längst andere im Evangelium unterrichten können, aber sie haben das Wesentliche aus den Augen verloren und sind nicht gewachsen. Sie brauchen nochmal die geistlichen Basics. Und deswegen eine Frage an uns. Bist du in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren geistlich gewachsen? Sieht man bei dir so ein offensichtliches Wachstum im Glaubensleben, so wie ich sehe, dass meine Neffen und Nichten wachsen? Oder bist du vielleicht gut darin, in die Gemeinde zu gehen und so ein geistliches Leben nach außen zu zeigen, aber innerlich passiert kein Wachstum mehr, da ist Stillstand? So vielleicht wie vielleicht bei den Korinthern, ja? Also nach außen hin sah das vielleicht auch noch ganz toll aus und wir sehen es auch später, dass sie sich über die großen Theologen unterhalten haben, aber innerlich ist nichts passiert. Und als ich das vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, mir ging das genauso. Ich bin nämlich 2024 nochmal auf eine Bibelschule gegangen nach Argentinien und ich würde sagen, dass ich davor wirklich eng mit Jesus unterwegs war. Aber vor Ort habe ich gemerkt, dass meine Beziehung zu Jesus oftmals irgendwie nur eine Routine geworden war. Ich hatte mich irgendwie mit dem erreichten geistlichen Level zufrieden gegeben und hatte keinen Hunger mehr danach weiter zu wachsen. Und das klingt paradox, weil ich war ja auf einer Bibelschule. Aber ich dachte, ich muss auf die Bibelschule, damit ich mir mehr Wissen aneigne, damit ich das wiederum weitergeben kann. Und eigentlich, obwohl ich meine Routinen wie die stille Zeit und so weiter hatte und es gut funktioniert hat, habe ich es kaum ausgehalten, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Einfach mal bei Jesus zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben und ins Gebet zu gehen. Weil ich dachte, das kann man ja nicht messen. Wenn ich jetzt heute ein Kapitel Bibel gelesen habe, kann ich wenigstens sagen, ich habe heute ein Kapitel Bibel gelesen. Und vielleicht kennst du das auch, du hast dich irgendwo mit dem Status quo in deinem Glaubensleben zufrieden gegeben. Aber Jesus will und fordert uns auf, zu wachsen. Und warum das bei den Korinthern nicht passiert ist, lesen wir jetzt im 3. Vers. Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Paulus legt hier den Finger richtig in die Wunde. Die Korinther lassen sich von ihrer eigenen Natur bestimmen. Die Auswirkung davon, Rivalität und Streit. Sie handeln wie die natürlichen Menschen. Man könnte auch sagen, wie Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Sie handeln egoistisch und fokussiert auf die vergänglichen Dinge im Leben. Und das, obwohl sie doch eigentlich bereits Kinder Gottes waren und eigentlich von der Liebe geprägt sein sollten. Denn die Liebe ist das Erkennungszeichen der Christen. Denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das lesen wir in Johannes 13, Vers 35. Das heißt, wenn ich mich von Gott tief geliebt weiß, dann wird mich das dazu motivieren, andere zu lieben. Nicht, weil ich dann denke, oh, jetzt muss ich aber andere lieben. Nein, wenn ich Gottes Liebe wirklich erlebt habe, dann kann ich nur diese Liebe weitergeben, weil es für mich viel zu viel ist. Aber der größte Feind der Liebe ist eben der Egoismus. Und es ist für uns natürlicher, uns selbst zu lieben, als andere zu lieben, auf uns zu schauen, statt auf andere zu schauen. Und der natürliche Mensch hat sich im Blick und seine Bedürfnisse. Er lebt egoistisch. Und heute Morgen fand ich die Musik richtig cool. Es hat mich total angesprochen und ich habe aus vollem Herzen mitgesungen. Aber in meiner früheren Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, ging es mir eine Zeit lang gar nicht so. Ich mochte die alten Lieder nicht und unser blaues Loben-Liederbuch. Und ich konnte ständig darüber diskutieren und denke mir, also das kann man doch heutzutage nicht mehr singen. Und rückblickend habe ich gemerkt, mir hat es total an der Liebe gefehlt. An der Liebe zu den Menschen, die diese Lieder aus vollem Herzen mitgesungen haben, weil sie vielleicht damit aufgewachsen sind oder eine Geschichte dazu erzählen konnten. Oder auch an der Gemeindeleitung, die diese Lieder bewusst ausgewählt hat. Und ich habe gemerkt, dass sich mein Fokus verschoben hat. Ich habe nicht mehr gefragt, welche Musik ehrt Gott, sondern welche Musik gefällt mir. Und erst später habe ich erkannt, wie viel geistliche Tiefe in vielen von diesen Liedern steckt. Und ich habe euch schon den Phileas vorgestellt. Phileas hat noch einen älteren Bruder, den Immanuel. Und meine Schwester, die Mutter von den beiden, war nicht gläubig, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie den Immanuel bekommen hat. Und das war ganz interessant, weil sie war, also in der Geburt oder der Geburtsprozess lief gerade und es war alles sehr kompliziert. Und in dieser schwierigen Situation ist meiner Schwester das Lied Immanuel, Gott ist mit uns, aus dem blauen Lobenliederbuch in den Kopf gekommen. Und das hat sie so tief berührt, das war wirklich der Moment, wo Jesus gesagt hat, Melanie, komm zu mir, ich bin der Immanuel, ich bin mit dir. Ich warte immer noch auf dich, du weißt eigentlich alles, aber du musst dich für mich entscheiden. Und in diesem Geburtsprozess hat sich meine Schwester bekehrt und der Kleine heißt jetzt Immanuel. Immanuel, Gott ist mit uns. Und das war für mich auch nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, wie kann ich über diese Lieder urteilen? Und selber merke ich, in schwierigen Zeiten sind das die Liedtexte, die mir immer wieder in den Kopf kommen. Und vielleicht sagst du jetzt, ach, Musik ist bei mir kein Thema. Aber vielleicht ist es irgendeine andere Nebensache, zum Beispiel die Predigtlänge, die Deko in der Gemeinde oder andere Dinge, über die du immer wieder ins Diskutieren kommen kannst. Und das sind Dinge, die eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen sollten. Vielleicht sind es aber auch theologische Fragen, die nach außen erstmal geistlich aussehen, aber am Ende zeigen, dass Jesus nicht im Mittelpunkt steht, sondern es darum geht, die Diskussion zu gewinnen, selbst wenn man vielleicht seinen Bruder oder seine Schwester in der Diskussion verliert. Und so war es auch bei den Korinthern. Wir lesen weiter. Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos. Und Paulus sagt, so reden Leute, die Gott nicht kennen. Ich stelle mir das so vor, ungefähr so wie wenn der Alex jetzt da vorne steht und dann fragt er erstmal Team Paulus, Team Apollos. Und dann bilden sich diese beiden Lager. Und in anderen Übersetzungen heißt es sogar, ich bin paulisch oder ich bin apollisch. Das heißt, sie haben sich mit diesen Lehren und mit ihren Lehrern, mit ihren Mentoren identifiziert. Es war Teil ihrer Identität. Und das zeigt, dass ihre Identität eben irdisch war. Sie haben sie auf Menschen gegründet, statt sie auf Jesus und auf Gott zu gründen. Und nach außen mag das vielleicht sehr fromm ausgesehen haben, weil die Korinther haben sich ja über die großen Lehrer ihrer Zeit gestritten und sie haben sich auf ihre Lehren beruft. Aber letztendlich hat es ja gezeigt, dass sie keine Liebe untereinander hatten, dass sie streiten und dass sie Gott eben nicht kennen und nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Und auch wir könnten in der Gefahr sein, dass wir unsere Identität an geistlichen Leitern festmachen und uns vielleicht darin verlieren, über die Lehren von Johannes Hartel oder Timothy Keller zu diskutieren, statt nochmal die Bibel aufzuschlagen und zu schauen, was sagt eigentlich Jesus dazu und immer wieder zu ihm zurückzukommen. Denn es heißt weiter, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Das heißt, Paulus macht hier klar, um wen es geht. Es geht eben nicht um Apollos, nicht mal um ihn selbst, obwohl er sich ja jetzt diesen Ruhm hätte einheimstern können. Nein, es geht um Jesus. Und er macht klar, dass sowohl der Apollos als auch er selbst nur Diener von Christus sind. Jesus ist der Einzige. Er ist durch nichts und niemanden einzutauschen. Und geistliches Leben und geistliches Wachstum passiert nur in seiner Nähe und dadurch, dass er uns verändert. Und im ersten Kapitel beschreibt Paulus seinen Auftrag. Er sagt, das Evangelium verkünden und Jesus groß machen, nicht sich selbst. Und genau darin liegt diese gute Nachricht des Evangeliums. Jesus lässt uns eben nicht mit unserem Stolz, mit unserem Egoismus, mit unserem Versagen allein. Er kennt uns durch und durch und trotzdem liebt er uns. Und deshalb ging er für uns ans Kreuz. Dort hat er die Schuld getragen, die uns von Gott trennt. Und durch seine Auferstehung bietet er uns neues Leben und eine neue Beziehung zu Gott an. Und vielleicht merkst du heute, dass du bisher ohne Gott gelebt hast. Oder dass du deine Erfüllung an den falschen Orten gesucht hast. Und dann ist diese Einladung auch für dich. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen, ihm zu vertrauen und dein Leben in seine Hände zu legen. Und wirkliches Leben, wirkliche Vergebung und wirkliche Erfüllung finden wir nicht in uns selbst, nicht in diesem natürlichen Menschen, sondern bei ihm. Und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Paulus geht weiter. Er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Und mit diesem Beispiel bekräftigt Paulus seine Aussagen nochmal. Es geht weder um ihn noch um Apollos. Alle Ehre gehört Gott, so wie wir es vorhin auch schon besungen haben und Gott angebetet haben. Und die Aufgaben mögen unterschiedlich aussehen, aber das Ziel ist dasselbe, Gott die Ehre zu geben. Und das finde ich so spannend, wenn ich für Coworkers in verschiedenen Gemeinden unterwegs bin. Es gibt immer Leute, die machen im Hintergrund einfach die Sachen, die bereiten einfach Dinge schon vor oder die sitzen an der Technik, die machen hier vorne Musik oder sie begrüßen jeden persönlich. Und ich finde es so stark, weil keiner von euch hat heute Morgen gesagt, aber mein Dienst ist der wichtigste. Keiner. Und das ist gut so, weil wir sind eben alle Mitarbeiter an Gottes Werk. Und eine andere Sache, die mich sehr begeistert an meiner Arbeit bei Coworkers, ist es zu sehen, wie junge Menschen geistlich wachsen. Und deswegen, finde ich, passt dieses Bild von Paulus hier so gut. Es braucht nämlich jemanden, der pflanzt. Ich habe euch hier so ein Päckchen Blumensamen mitgebracht. Es braucht eben jemanden, der diese Samen ausstreut. Genauso wie ihr hier als Gemeinde wichtige Samen in das Leben von Eva gepflanzt habt. Ich habe schon mitbekommen, dass die Eltern von der Eva mit in diesem Gründungsteam hier in der Gemeinde waren und du quasi immer hier hingegangen bist und immer hier aufgewachsen bist, jetzt bist du im harten Kern der Jugend. Und ihr habt das eben getan. Ihr habt diese Samen in Evas Leben gesät, das Evangelium von Jesus Christus und viele andere wichtige Wahrheiten. Und wo Gottes Wort ausgesät wird, da entsteht Leben, Wachstum und Veränderung. Und jetzt geht es bei der Eva eben nicht mehr hier in Kulmbach weiter, sondern in Ecuador. Und danke, dass ihr das als Gemeinde macht, dass ihr sagt, okay, wir lassen die Eva ziehen und vertrauen Coworkers da und auch ihr als Eltern loslasst und vielleicht noch nicht genau wisst, wo wohnt die Eva da und so weiter. Das ist ganz normal, aber ihr steht ihr zur Seite. Es braucht diese Menschen, die eben säen und pflanzen. Und dann ist aus der Eva irgendwann eine Pflanze geworden, weil diese Samen eben aufgegangen sind. Und damit ist es ja nicht getan. Es braucht nämlich Menschen, die gießen. Es braucht Mentoren, es braucht Freunde, es braucht eine Gemeinde, es braucht eine Familie, die eben begleiten auf dem Weg. Ermutigung, Gemeinschaft, Gottesdienst und persönliche Kontakte sind solche Segensquellen, durch die Gott Wachstum schenken kann. Und deswegen bleibt doch mit der Eva in Kontakt und ermutigt sie. Und auch wir in Stuttgart haben jeden Tag eine halbe Stunde Arbeitszeit, wo wir von dem, was wir sonst machen, aufhören, wo wir uns Zeit fürs Gebet und für die Andacht nehmen und für unsere Mitarbeiter weltweit beten. Und ihr seht, meine Pflanze, ja, da sieht man auch, dass sie zwischendurch mal 10 Tage nicht so gut gegossen wurde. Deswegen braucht es auch manchmal noch mal einen Dünger. Aber auch nicht zu viel Dünger, habe ich auch schon erfahren. Sondern immer so ein bisschen, so ein Motivationsschub. Und das sind vielleicht so diese 15 Tage Vorbereitungsseminar gewesen. Man kommt dahin, man kennt niemanden, man denkt, Seminar, das hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Aber am Ende war das so ein Motivationsschub. 41 junge Leute, die sich vorbereiten, in 14 verschiedene Länder zu gehen, aus 9 Bundesländern zusammenkommen, in Gottes Wort schauen, schon um 7.30 Uhr morgens, dann Lobpreis machen und auf den Einsatz vorbereitet werden. Aber das war jetzt. Jetzt seid ihr wieder dran. Zwischendurch braucht es mal ein ermutigendes Wort, ein Bibelvers. Und das sind dann solche Düngermomente. Und man kann eben nicht mit 41 Leuten ausreisen. Man kann auch nicht als Christ von einem Event zum nächsten hüpfen und denken, das ist am Ende geistliches Leben, weil das ist nur der Dünger. Das andere ist das kontinuierliche immer wieder Gießen, immer wieder bei Jesus sein. Und doch ist es am Ende eben Gott, der das Wachstum schenkt. Wir können pflanzen, wir können gießen, wir können düngen und begleiten, aber das Wachstum schenkt Gott. Und das begeistert mich immer wieder, wenn ich eben sehe, dass unsere Freiwilligen so in ihrem Glauben wachsen dürfen. Und alles, was ich jetzt über die Eva gesagt habe, das gilt auch euch als Gemeinde. Hört nicht auf, das Evangelium von Jesus Christus zu leben und auch weiterzugeben. Hört nicht auf, einander zu lieben, zu ermutigen und im Glauben zu wachsen. Und vergesst nicht, das Wirken Gottes in eurer Gemeinde wahrzunehmen und auch mal zu feiern. Da darf man auch mal aufstehen und klatschen, so wie bei Washed, weil das ist was Schönes. Und ich komme nochmal zurück zu meiner Sonnenblume. Wie diese Sonnenblume sich jeden Tag vom Osten nach Westen an der Sonne orientiert, sollten wir uns auch immer wieder an Jesus ausrichten. Auch wir sollten uns nach diesem Licht von Jesus ausstrecken, so wie sich die Sonnenblume an der Sonne ausrichtet. Und zwar vollkommen an Jesus. Denn was würde passieren, wenn die Sonnenblume an dem Tag entscheidet, nö, ich bleibe im Osten, ich verpasse mal ein paar Wochen oder so die Sonne? Sie würde sterben, weil sie sich an dem Falschen orientiert. Sie orientiert sich dann nicht an dem Licht, sondern an der Finsternis. So ist es auch mit uns Menschen. Wenn wir uns nicht an Jesus orientieren, sondern an diesen vergänglichen Dingen und daran festhalten, dann wird es nichts. Aber wenn wir uns an Jesus orientieren und ihm treu nachfolgen, dann entsteht Wachstum. Denn das Geheimnis des Wachstums erklärt Paulus im 4. Kapitel, wo es dann steht, wir sollen Jesus treu nachfolgen und bei ihm bleiben. So wie diese Sonnenblume einfach treu immer von Osten nach Westen geht und sich an der Sonne orientiert. Amen. Wir sind Mitarbeiter am Reich Gottes. Damit haben wir aufgehört in dem letzten Vers. For we are co-workers in God's service. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, am Anfang hat Paulus gesagt, wir sind doch alle nur Diener. Und am Ende, im Vers 9, sagt er, wir sind Mitarbeiter. Weil Gott eben auch möchte, dass wir mitgestalten. Und ich finde es stark, dass Gott uns überhaupt bei seiner Mission dabei haben möchte, weil ich mir mal denke, ohne mich würde seine Mission viel schneller zu einem Ende kommen. Aber er möchte, dass wir miteinander arbeiten. Und dieses Miteinanderarbeiten, dieses Coworking oder das Partnerschaftliche, das Gemeinsame, ist uns bei Coworkers auch wichtig. Und deswegen möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen, was Coworkers eigentlich macht. Und habe mir gedacht, ich mache das diesmal an Beispielen von Südamerika, weil in Südamerika sind wir mit all unseren einzelnen Bereichen tätig und nachdem ja Eva auch nach Ecuador geht, passt es ja ganz gut. Und zwar ist ein Schwerpunkt, den wir bei Coworkers haben, dass wir lokale christliche Organisationen und auch Kirchen unterstützen. Und das tun wir durch Gebet. Wir haben einen Gebets-WhatsApp-Channel, den man abonnieren kann und auch durch finanzielle Unterstützung. Das heißt, wir sammeln in Deutschland Spenden, um Christen in anderen Ländern zu unterstützen. Und das passiert zum Beispiel gerade in Kuba. Ich weiß nicht, wie sehr ihr die Lage mitbekommt mit den Versorgungsengpässen und dass fast keine Schiffe mehr dorthin fahren, weil man immer wieder die Angst hat, dass die USA jetzt angreift und das Land irgendwie einnehmen möchte. Und deswegen helfen wir unseren Geschwistern vor Ort, indem wir Lebensmittel hinschicken oder Gelder, damit die Menschen dort versorgt werden können. Aber auch Menschen zum Beispiel in der Nothilfe jetzt in Venezuela, als das Erdbeben Ende Juni war. Dort haben wir auch lokale Gemeinden, die wir unterstützen, damit sie wiederum die Menschen vor Ort unterstützen können. Aber auch in der Ausbildung von Theologen, die für die lokale Gemeinde dann vor Ort ausgebildet werden, weil wir sagen, wir möchten gerne Menschen in ihrer Kultur unterstützen, damit sie die lokale Bevölkerung um sich herum erreichen kann. Wir entsenden aber auch Fachkräfte in die Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, das sind Menschen, die schon eine fertige Berufsausbildung haben und sagen, ist da nicht noch was anderes? Kann ich nicht mein Wissen noch weitergeben? Und sagen, ich bin bereit, für 3 bis 6 Jahre ins Ausland zu gehen, nicht als klassischer Missionar, sondern mit meinem Beruf. Und zu sagen, ich möchte Menschen einfach mit dem dienen, was Gott mir gegeben hat, mit meiner Ausbildung. Zum einen mein Fachwissen weitergeben, aber auch in den Glauben der Menschen und der lokalen Bevölkerung investieren und mich in Gemeinde einbringen. Oder man kann sein Fachpraktikum mit uns machen und dann 3 Monate im Ausland Erfahrungen sammeln, bis hin zum Ruhestand. Also, dass man sagt, okay, ich bin jetzt schon fertig mit meinem Arbeitsleben, aber ich habe noch Energie, ich möchte für 3 Monate in meinem Ruhestand irgendwo hingehen und Menschen unterstützen. Und dann haben wir noch den letzten Bereich, Freiwillige, wo wir gemeinsam lernen wollen, aber nicht ein Lernen wie in der Schule, wo man irgendwie auswendig lernen muss, sondern weil wir sagen, sobald man seine Komfortzone verlässt, wird man automatisch lernen. Und darum geht es bei uns. Wir wollen junge Menschen ins Ausland schicken. Dieses Jahr sind es eben 41 in 14 verschiedene Länder. Und die sind alle ganz motiviert und bringen ihre Gaben mit. Und das wollen wir möglich machen, dass man damit ins Ausland gehen kann, um dort die Menschen zu unterstützen, aber auch selber einiges zu lernen. Und das darf ja die Eva machen. Und deswegen darfst du jetzt mal nach vorne kommen und erzählen, was du eigentlich so in Ecuador machst.
Okay, jetzt brauche ich aber das Bild. Wenn es kommt. Also auf dem Bild sind Leute drauf und dazu würde ich gerne was erklären, deswegen brauche ich das Bild. Perfekt. Also auf dem Bild sieht man wunderschön mich und man sieht auch die Jael. Die steht hier rechts neben mir und die Jael ist meine Mitfreiwillige. Und zwar habe ich ja schon, als ich hier erzählt habe, dass ich nach Ecuador gehe, schon öfter erzählt, dass ich alleine fliege. Das stimmt auch, weil ich bin das komplette Jahr in Ecuador und die Jael ist erst in Argentinien auf der Bibelschule, wo auch der Lukas war, und kommt dann im Januar zu mir. Und dann sind wir noch auf dem Bild, die Stäublis, die Mena und der Andris. Und zwar ist das das Ehepaar, das mich so begleitet, sind meine Ansprechpartner in Ecuador. Und Jimena ist Argentinierin und Andres ist halb Argentinier und halb Schweizer, also der kann auch Deutsch und Jimena kann auch Deutsch. Genau, das ist sehr praktisch. Und die sind mein Ansprechpartner eben vor Ort. Und die haben auch was mit meiner Arbeit natürlich zu tun in Ecuador. Und zwar gibt es eine Organisation, die heißt Proposito Global. Und da sind die eben mit in diesem Team drin, also die Stäublis arbeiten da mit. Und Proposito Global hat ganz verschiedene Projekte und Arbeitsbereiche. Und in einem Projekt darf ich dann eben arbeiten. Und da habe ich jetzt leider keine Bilder, deswegen gibt es nur das Bild hier. Und das Projekt heißt Fundación Henry Davis. Und da geht es einfach darum, die haben ein Kinderheim mit Kindern, die Straßenkinder waren und auch Kindern aus Familien mit häuslicher Gewalt. Und die Kinder leben eben in diesem Kinderheim und es gibt aber auch einen Kindergarten und eine Primar- und Sekundarschule, wo ich dann zum Beispiel im Unterricht mit assistiere, unter anderem, also ich mache da ganz viele Sachen, aber zum Beispiel im Unterricht in Englisch oder in Rallye, ich da mal mit drin bin, aber ich mache auch mit denen die Hausaufgaben oder helfe denen irgendwas vor Ort, also den Mitarbeitern, die da eben beim Kinderheim arbeiten und organisiert zum Beispiel irgendwelche Workshops für die Kinder, irgendwelche Freizeitprogramme, dass sie einfach beschäftigt sind. Und es ist so, in das Projekt, in dem ich arbeite, Jael wird dann auch nicht bei mir sein wahrscheinlich, sondern in einem anderen Projekt, weil die haben wie gesagt mehrere, also die haben auch einen Secondhand-Laden zum Beispiel. Genau, und das ist so meine Arbeit, also das ist aber nicht nur meine Arbeit, sondern ich mache auch ganz viel andere Sachen. Also was ich da genau alles mache, weiß ich jetzt noch nicht, das ist dann so überall, dass ich da überall mal mithelfe oder mitgehe. Genau, aber dieses Projekt ist sozusagen eigentlich so dieses Hauptding, wo ich auf jeden Fall arbeite. Genau, und da bin ich dann in Ecuador bis Mitte Juli, Mitte, Ende Juli. In Quito in der Nähe, also in Quito ist die Organisation, also Propósito Global ist in Quito, das ist die Hauptstadt und ich wohne da ein bisschen weiter entfernt, also nicht so weit, aber auf jeden Fall nicht in der Stadt selber. Ist auch richtig cool dieses Jahr, weil es nicht nur eine Freiwillige gibt, sondern es ist gerade schon eine da. Das heißt, ich bin da gar nicht alleine die ganze Zeit, sondern ich bin da und eben mit mir noch eine andere. Und die geht dann zwar relativ schnell, aber dann bin ich am Anfang auf jeden Fall nicht allein. Und es ist dann auch noch ein Österreicher da, der nicht von der Organisation ist. Heißt, es ist richtig cool eigentlich, weil ich nie irgendwie alleine bin als Freiwillige, sondern immer irgendjemand da ist. Und am Ende sind wir ja dann sogar zu dritt. Genau, und das ist so meine Arbeit. Ja. Ja, sorry, ich habe was vergessen. Und zwar habe ich solche Gebetskarten, das habe ich schon erzählt, die liegen einmal hier. Hier sind auch so allgemeine Flyer zu Coworkers und auch einmal nochmal am Ausgang. Und bei den Gebetskarten steht auch einmal nochmal drauf, bis wann ich in Ecuador bin und dass ich in Ecuador bin. Sieht man auch hinten nochmal eine Weltkarte, falls ihr nicht wisst, wo Ecuador ist, hat sie das hier auch nochmal drauf. Und auch hinten drauf ist einmal ein QR-Code, weil ich mache nämlich einen Blog. Da schreibe ich alle paar Wochen immer, wie es mir geht und was ich gerade so mache und gebe ein bisschen Updates. Und da könnt ihr gerne den QR-Code eben einscannen. Und da müsst ihr euch dann registrieren und oben am besten auch noch auf Benachrichtige mich. Dann kriegt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung. Und da schreibe ich alle Wochen einen Blog. Da ist auch schon einer hochgeladen. Genau, und da könnt ihr gerne reinfolgen sozusagen. Und was auch noch hinten drauf steht, ist die Infos zu spenden, weil ich bin auf jeden Fall auf euer Gebet angewiesen. Also ist richtig cool, wenn ihr immer mitbeten könntet. Es stehen auch auf der Blogseite auch immer Gebetsanliegen, die ich dazu schreibe. Aber ich bin auch auf Spenden angewiesen, weil das eben ein freiwilliges Jahr ist, das auf Spenden basiert ist. Und da würde ich mich auch freuen über jede Spende. Und da ist hinten auch nochmal Infos drauf. Wenn ihr nochmal Fragen dazu habt, könnt ihr das auch gerne nochmal auf mich zukommen. Und ja, was ich noch auf jeden Fall dazu sagen möchte, was ganz wichtig ist, dass ihr angebt Eva Weigel oder Freiwillige. Also nicht eins von den beiden, nicht Eva Weigel oder Freiwillige, sondern Eva Weigel oder Freiwillige als Ganzes. Weil dann kann das nämlich auch für andere Freiwillige benutzt werden und das ist dann ja besser so. Genau, aber die Karten liegen überall rum. Ihr könnt auf jeden Fall eine mitnehmen. Ich habe da ganz viele davon. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt.